jetzt gern anfangen.
Sehr gerne.
Bist du soweit?
Naja.
Seien Sie herzlich willkommen zu unserem monatlichen Hörspielmagazin. Am Mikrofon ist Michael Langer und das bieten wir Ihnen heute. Einen Überblick über die Hörspielpremieren im August. Einen Besuch in der Leipziger Geräuschkulisse, wo die Hörspielrezeption zum Gemeinschaftserlebnis wird. Des Weiteren einen Bericht über die interdisziplinäre Fachtagung der Universität Wuppertal zum Thema kritische Audioedition. Und zunächst empfehlen wir Ihnen noch dieses Hörspiel des Monats.
Bist du soweit?
Naja. Ich begrüße Sie herzlich, meine Damen und Herren. Das ist ein Podcast von Noam Brusilowski und Offa Waldmann mit dem Titel We Love Israel.
Kannst du bitte erklären, was ein Podcast ist?
Das ist also so eine moderne Online-Geschichte. Es ist irgendwas zwischen Feature und Hörspiel, aber heute sagt man halt Podcast.
Ja, super, super.
Daher, ja, Nicola Burkenkach, immer der Ruf. Was hast du vor in Israel?
Das ist ein Wunsch seit meiner Jugend, dass ich einmal Israel kennenlerne, das Land der Bibel und das Land, wo Jesus gewirkt hat.
Ja, ich freue mich besonders auf Falafel.
Aufpassen, dass du nicht zugenommen. Zugenommen oder abgenommen? Wie sagt man das auf Deutsch?
Bin Offa Waldmann.
Ich bin Noam Brusilowski.
Ah, Israeli.
Wir machen eine Recherche, wir nehmen einen Podcast auf.
Weiter?
Die beiden Autoren Waldmann und Brusilowski sind nicht nur ironisch, sondern mit Vorliebe auch selbstironisch und ziehen alle Register der Hörspieldramaturgie. Ihr raffiniertes Hörspiel erzählt von zwei in Berlin lebenden israelischen Autoren, die im Auftrag eines Senders unterwegs sind, um von deutschen Reisenden Genaueres über deren Liebe zum Heiligen Land zu erfahren. Heraus kommt dabei eine kritische, tiefgründige, lustige, lehrreiche, rundum gelungene Doku-Fiction. Ein Spiel aus Originaltönen und erfundenen Szenen, bei dem sich auch der Erzähler hier und da einmischen darf.
Okay.
Ja.
Nein, jetzt interveniere ich mal. Weil, We Love Israel. Also jetzt ist natürlich die Frage, wer sind diese...
Du, ich habe eine kleine Idee. Magst du das vielleicht auch auf Hebräisch sagen?
Und wie sagt man das?
Ich schreie... Entschuldigung.
Wir fliegen alle gleich nach Israel. Unsere liebe Hörerschaft kommt natürlich auch.
Bitte, Entschuldigung.
Voller Aufregung stehen wir alle in der Schlange vor der Sicherheitskontrolle.
Okay, eine Loch, halte bitte mit das. Und nun zur Hauptfrage. Liebst du Israel?
Naja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Ein besonderes Verhältnis einfach, ja. Historisch gesehen natürlich.
Ja,
das passt.
We Love Israel. Worum geht's denn im Hörspiel? Wer ist denn we? Also insofern, man kann nicht sagen, ob es stimmt oder nicht stimmt.
We Love Israel, ja, wir lieben Israel. Warum nicht? Die haben ja nichts getan. Ja, Israel, naja, gut. Das ist ein fremdes Land, aber warum soll ich es nicht lieben? Juden. Naja gut, die haben ja genug hinter sich. Aber jetzt machen sie sich schon ganz schön breit hier, muss ich sagen. Jetzt ist schon manchmal nicht mehr so schön.
We love Israel. Ich finde es toll. Ich finde es wahnsinnig hübsch.
Noam Brusilowski, 1989 in Israel geboren, Absolvent der Hochschule Ernst Busch Berlin, ist nicht nur Co-Autor dieses prämierten Hörspiels, sondern auch sein Regisseur. Ich hatte kürzlich Gelegenheit zur folgenden Unterhaltung mit ihm, auch über seine Rolle in diesem Hörspiel. Noam Brusilowski.
Ja, ich glaube, das ganze Hörspiel stellt sich die Frage, was ist ein Hörspiel und wie wird ein Hörspiel gemacht? Was ist Realität und was ist eine Fiktion? Was ist eine Wahrheit und was ist Lüge? Und ich glaube, es hat damit zu tun vielleicht, dass ich ein Hörspiel-Dummy bin. Das ist halt mein drittes Hörspiel und ich bin immer noch fasziniert von der Art, wie man im Radio Sachen manipulieren kann, beziehungsweise wie Journalismus oder wie eine bestimmte Art von Wahrheit fiktionalisiert werden kann. Und das lässt mich nicht los und das muss ich immer wieder thematisieren in meiner Arbeit. Oh, wir machen ein Hörspiel. Wir sind im Studio. Wir reden vor einem Mikrofon. Das sind Sachen, die ich sehr, sehr aufregend finde.
Man könnte auch es weniger negativ ausdrücken und das Wort manipulieren vermeiden und sagen, wie man ein Hörspiel bauen und arrangieren kann. Eine der Figuren in diesem Stück beklagt die mangelnde Normalität im Umgang miteinander, also im Umgang zwischen jüdischen Israelis und Deutschen. Fehlt Ihnen das auch, ein unverkrampfterer Umgang?
Auf jeden Fall. Ich glaube, Israel ist eine Projektionsfläche. Man kann nicht neutral bleiben, wenn man die Frage bekommt, und wo kommen sie her? Und dann sagt man, ich bin Israeli. Und damit kommen ganz viele Fantasien, die dazugehören. Auch die Frauen in Israel sind so und so, oder das Essen in Israel und so und so. Und ich war noch nie in Israel, aber ich möchte unbedingt hin. Und man verknüpft auch, also abgesehen von diesem Begehren, gibt es auch viele Ängste, die damit verbunden sind, oder so Schuldkomplexe, die damit zu tun haben. Und es ist immer eine ganz, ganz große Sache, wenn man sagt, ich komme aus Israel, und es ist sehr, sehr aufgeladen immer.
Diese überschwängliche Zuneigung, geht Ihnen die auch manchmal auf die Nerven?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man wünscht sich so eine Normalität und man wünscht sich nicht so immer aus dieser Brille des Israelis gesehen zu werden. Und das ist auch schwierig, weil ich gleichzeitig immer das thematisiere in meiner Arbeit, vor allem in meiner Arbeit im Rundfunk. All die Projekte, die ich bisher im Rundfunk gemacht habe, haben mit dem Thema auch zu tun, mit Judentum, mit Israel, mit der Sprache, mit Einwanderung. Und man kommt aus dieser Falle nicht raus.
Gar nie?
Ja, es ist eine Frage der Souveränität. Inwiefern entscheidet man sich davor?
Was halten Sie, Noam Brusilowski, vom Begriff historische Verantwortung?
Sie gehört zu... Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, was heißt historische Verantwortung? Wir haben eine Verantwortung für die Welt, wie sie heute ist. Und nicht für die Vergangenheit.
Warum lieben Sie Israel?
Ich weiß nicht, ob ich Israel liebe. Ich liebe die Landschaft in Israel. Ich habe viele gute Erinnerungen aus meiner Kindheit in Israel. Ich liebe die hebräische Sprache. Das ist die einzige Sprache, in der ich das Gefühl habe, dass ich mich eloquent ausdrücken kann. Außerdem habe ich große Probleme mit diesem Land. Ich sehe sehr kritisch, was da in den letzten Jahren passiert. Diese scheiternden Versuche oder Nichtversuche, Frieden zu bringen oder die Besatzung zu beenden. Das sind Sachen, mit denen ich mir sehr schwer tue. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Land, das immer weniger demokratisch wird, wo Freiheiten eingeschränkt werden. Und das ist auch ein Grund, warum ich diese Serie gemacht habe.
Weshalb fühlen Sie sich in Berlin so wohl, wo Sie seit 6 Jahren leben?
Ich fühle mich sehr wohl in Berlin. Ich mag Berlin sehr gern, aber Berlin ist auch keine perfekte Stadt. Also Berlin ist auch ein Brennpunkt. Und vielleicht deshalb interessiert es mich, weil es so eine große Reibung gibt in Berlin zwischen verschiedenen Gruppen. Die Anspannung nimmt immer zu zwischen sehr extremen Gruppen, die dort leben. Die Armut nimmt zu, aber auch das Reichtum in Berlin nimmt immer zu. Und das sind Sachen, die ich seit 6 Jahren dort beobachte. Berlin ermöglicht viele Freiheiten und gleichzeitig würde ich nie Berlin idealisieren und sagen, es ist eine perfekte Welt. Nein, aber sie macht viele Angebote für das, was eine gute Welt sein könnte.
Die Figur des Autors Noam Brusilowski in ihrem Hörspiel, die spricht einmal davon, dass sie nach Hause, nach Berlin fährt. Fühlen Sie sich in Deutschland zu Hause?
Ich fühle mich bei mir in der Wohnung zu Hause. Zu Hause hat mit Familie zu tun. Ein Zuhause hat damit zu tun, wo man das Gefühl hat, sicher zu sein, arbeiten zu können. Und in dem Sinn, ja, ich fühle mich in Berlin zu Hause. Aber es hat damit zu tun, dass ich das zu meinem Zuhause gemacht habe, auch gleichzeitig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich mit der Berliner Pfanne identifiziere oder mit Currywurst oder mit Berliner Schnauzen. Es hat damit zu tun, dass ich es geschafft habe, zu dem Zentrum meines Lebens zu machen.
Das war Noam Brusilowski, Theater- und Hörspielregisseur sowie Co-Autor des von der Akademie der Darstellenden Künste ausgezeichneten Hörspiel des Monats, We Love Israel, von Ofer Waldmann und Noam Brusilowski. Diese Produktion des Südwestrundfunks präsentiert Ihnen der Deutschlandfunk am kommenden Samstag, dem 4. August, zur gewohnten Hörspielzeit um 20.05 Uhr.
Vielen Dank.
This is a world that I created. I created life from sweetness and darkness. Created light. This is a world that I created. I created light. Created light. This is a word that has been spoken. I created light. Created light.
Als genuine Kunstform des Radios ist das Hörspiel immer wieder aufs Neue auch von wissenschaftlichem Interesse. Unverzichtbare Grundlagen der Hörspielphilologie wurden vor kurzem im Wuppertal diskutiert. Kritische Audioedition, so lautete das Thema der interdisziplinären Fachtagung der Bergischen Universität Wuppertal in Kooperation mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Meine Kollegin Anna Seibt war auf diesem Symposium dabei.
Ja, guten Morgen zusammen. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre erste Nacht im Wuppertal gut überstanden.
Freitagmorgen 9 Uhr. Es ist heiß in dem Veranstaltungsraum der Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal. Dennoch haben sich knapp 20 Menschen um zwei lange Tische herum versammelt und blicken gespannt zu Wolfgang Lukas. Lukas ist Professor für neuere deutsche Literatur und Editionswissenschaft an der Bergischen Universität Wuppertal und einer der Veranstalter der Tagung. Unter dem Titel »Kritische Audioedition« wollen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Menschen aus der Praxis drei Tage lang darüber nachdenken, wie man Audio, allem voran Hörspiele, der Wissenschaft zugänglich machen kann. Warum Sie sich gerade jetzt mit dieser Frage beschäftigen, erklärt Wolfgang Lukas.
In 5 Jahren feiern wir 100 Jahre Rundfunk, also 100 Jahre Hörspiel, Kunst, und wir haben keine Editionen. Es ist dann natürlich anders als bei Büchern, die sind in den Bibliotheken greifbar. Die Sendungen von Hörspielen, die lagern bei den Sendern in Rundfunkarchiven, die eben nicht so zugänglich sind, ja. Und das heißt, die editorische Situation ist eigentlich absolut desolat, das muss man so sagen. Das Material steht nicht zur Verfügung für eine eingehendere Beschäftigung, geschweige denn eine wissenschaftliche Beschäftigung.
Deshalb also diese Konferenz. 3 Tage lang Vorträge über die Grundlagen. Was ist überhaupt eine Hörspielphilologie bzw. eine Audioedition? Welche Werkzeuge, welche Tools werden für das erste vage angedachte Vorhaben benötigt? Und wie können die verschiedenen Wissenschaften, aber auch Wissenschaftler und Praktiker voneinander lernen und profitieren? Anke Bosse, Mitveranstalterin der Konferenz, unterstreicht die Dringlichkeit der Veranstaltung.
Für uns ist es extrem wichtig, dass Tools, die vielleicht ursprünglich für die Darstellung musikwissenschaftlicher Editionen gedacht waren, übertragbar sind, beispielsweise aufs Hörspiel. Das funktioniert eigentlich am besten auf Tagungen. Sie müssen sich vorstellen, das ist wie so eine kleine Börse, wenn Sie genau hingeschaut haben in diesem Falle. Die Leute haben immer notiert, wenn gerade wieder ein Tool angesagt wurde, möglichst natürlich Open Access. Das ist auch noch etwas Wichtiges, was wir lernen müssen. Das heißt, Erkenntnisse natürlich teilen. Dann wird es auch spannend, weil dann Vernetzungen entstehen. Also interdisziplinäres Arbeiten ist in diesem Fall die absolute Voraussetzung, sonst brauchen wir gar nicht erst anzufangen.
Interdisziplinär bedeutet hier vor allem das Aufeinandertreffen von Literatur- und Musikwissenschaftlern. Der Tag beginnt mit zwei Vorträgen zum Werk des Wuppertaler Autors Paul Pörtner. Andreas Meyer, Germanistikprofessor an der Uni Wuppertal, stellt das Werk Pörtners vor. Dabei betont er die Genese der Audiotexte, die oft aus anderen Texten Pörtners hervorgingen.
Die Hörspielproduktionen laufen zum Teil parallel zu seinen Theaterproduktionen, also die Theaterproduktion. Texte, die überwiegend als Bühnenmanuskript publiziert wurden, werden jetzt von Pörtner selbst auch für das Radio bearbeitet.
Konkret bezieht sich Meyer auf das sogenannte Schallspiel Alea, das 1969 als Koproduktion von WDR, BR und SDR erschien. Dem Radiostück liegt ein Gedicht des französischen Schriftstellers Stéphane Mallarmé zugrunde.
Pörtner kommentiert seine Produktion 1969 selbst wie folgt. Ich bin zuerst dem französischen Text gefolgt, habe eine Übertragung vom Französischen ins Deutsche versucht, den Übersetzungsvorgang selbst als Prozess aufgenommen. Die Auslese des Autors, Übersetzers, sollte in ein kontrollierbares Verhältnis zum Originaltext gesetzt werden. Die erste Variation folgt dem französischen Originaltext streckenweise wörtlich, könnte also als Versuch einer Nachdichtung verstanden werden. Sie bewegt sich im engeren Bereich der Konzeption, die von Mallarmé vorgegeben wurde, benutzt epische und dramatische Mittel, um den elementaren Vorgang des Scheiterns der menschlichen Vernunft, die des Zufalls nicht Herr wird, darzustellen.
Solche Artefakte sind essentiell für die Editionswissenschaft, betont Anke Bosse. Schließlich arbeiten die Wissenschaftler, zumindest bis jetzt, vorrangig textbasiert.
Ich denke, dass es sinnvoll ist, erstmal eine Recherche zu machen, zu welchem Werk, und damit meine ich jetzt wirklich die Rundfunkumsetzung beispielsweise eines Hörspiels, zu welchem gibt es eine gute Überlieferung. Also beispielsweise mehrere Hörspielrealisationen, gibt es dazu ein Regiebuch, also das Sendebuch, gibt es dazu das Typoskript des Autors, gibt es vielleicht sogar Textzwischenstufen. Das wäre spannend, wenn man dann von der Realisation rückwärtsgehend gucken kann, welchen unglaublichen Wandel, Medienwandel es bedeutet von einem Typoskript, das ich eigentlich nur andeutungsweise zeigen kann, was eigentlich gemacht werden soll, hin zu einer Realisation beispielsweise eines Hörspiels.
Die Literaturwissenschaftlerin gibt aber auch zu bedenken, dass es im Fall von Audioeditionen nicht sinnvoll ist, allein mit dem Text zu arbeiten.
Wir hatten heute Morgen aber auch dieses Pörtner-Beispiel, das Nebeneinander von Visuellem und Akustischem. Also dass man auch sieht, so sieht das Typoskript aus und das ist in der Realisation im Radio daraus geworden. Dass man einfach mal sieht, wie wahnsinnig viel das gewinnt, wenn eine neue Klangwelt entsteht. Ich persönlich würde sagen, man müsste mal versuchen, die Leute erst mit der Klangwelt zu konfrontieren und ihnen erst dann Visuelles, also Text beispielsweise, zu geben. Es ist nicht einfach, wir sind visuell orientiert.
Die Frage nach dem Verhältnis von Text und Audio greift Matthias Pacerni in seinem Vortrag auf. Unter dem Titel Critical Tape Delay stellt der Musikwissenschaftler seine Arbeit über das Stück Requiem für einen jungen Dichter von Bernd Alois Zimmermann vor. Das Besondere an dieser Komposition ist das Zusammenspiel von Live-Musik und Tonbändern, die während der Aufführung live zugespielt werden. Die hochkomplexe Komposition ist eine große Herausforderung für die Editionswissenschaft. Denn bei seiner Arbeit musste Pacerni feststellen, dass die Partitur des Requiems in vielen Bereichen nicht mit der Aufnahme des Stücks übereinstimmt. Das veranlasst ihn zur Frage:
Welche Funktion hat die Partitur überhaupt? Hier sieht man nochmal ein ganz extremes Beispiel. Da hat man das eine Vierspurband, das andere Vierspurband. Hier stimmt wirklich überhaupt nichts mehr. Man hat teilweise ganz andere Texte, die Texte sind an falschen Stellen, es stehen Sachen in der Partitur, die auf dem Tonband nicht drauf sind, es sind Sachen auf dem Tonband drauf, die in der Partitur nicht drin sind. Und ich würde inzwischen fast sagen, man muss das Geschriebene und das, was dann aufgenommen wird, als eigenständige Entitäten angucken und muss einfach nur gucken, wie stehen die in Relation zueinander. Aber ich kann jetzt nicht hingehen und das eine aus dem anderen oder sagen, das eine hat Recht oder so.
Aber nicht nur im Bereich der wissenschaftlichen Edition sieht Musikwissenschaftler Pacerni große Herausforderungen. Auch Audioeditionen im Sinne von überarbeiteten Neuauflagen eines Audios bergen Fallstricke.
Ein kleines Extra-Problem, was ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, betrifft das Thema Noise Reduction. Das hatten wir interessanterweise noch gar nicht, weil wir haben immer nur gesagt, ja, die Bänder sind digitalisiert. So einfach ist das aber nicht.
Achtung! Achtung, hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin.
Also eine Flak-Meldung aus dem Zweiten Weltkrieg. Und der Jean Raphael, der Tonmeister, sagte zu mir dann, ja, hier, guck mal, da am Anfang, da hört man so Schallplatten knistern. Das ist ja total zeitfremd, das würde ich rausretuschieren, weil das ist ja eine Radiomeldung und das ist ja nicht ursprünglich auf einer Schallplatte. Der Zimmermann hatte einfach nichts anderes. Der musste diese Schallplatte nehmen, anders lag ihm das nicht vor, dieser O-Ton. Deswegen hat er, wenn er es anders gekonnt hätte, hätte er was anderes genommen. Was ich dann aber dann dazu interessant finde, dieses komische Tacken, was Sie am Anfang gehört haben, das ist ein Metronom. Die Flak-Meldung lief immer über Drahtfunk oder Radio und da kam das Metronom immer am Anfang, um zu sagen, so Achtung, jetzt kommt eine Meldung. Und das hat Zimmermann drin gelassen. Es war ihm offensichtlich wichtig, das Medium Radio, Drahtfunk erkennbar zu lassen. Das heißt, er arbeitet auch ästhetisch mit der Medialität des O-Tons. Deswegen würde ich jetzt sagen, Schallplattenknistern rausredigieren, auf gar keinen Fall.
Solche Problemstellungen führen nach den Vorträgen zu lebhaften Diskussionen. Dabei ist es fruchtbar, dass unter den Anwesenden auch ein Mann aus der Praxis sitzt. Christoph Buggert, Hörspielautor und langjähriger Leiter der Hörspielabteilung des Hessischen Rundfunks. Immer wieder klingt er sich in die Diskussionen ein oder wird von den Vortragenden gebeten, aus seinem Erfahrungsschatz zu erzählen. Über die Arbeit der Editionswissenschaftler sagt er:
Ich bin sehr verblüfft, wie intensiv, genau und gewissenhaft eine Wissenschaft sich beschäftigt mit dem, was wir im Programm machen. Also wir Programmmacher sind eigentlich geschichtsvergessene Leute. Wenn das, was wir vorbereitet, was wir produziert haben, gesendet ist, ist es für uns vergessen. Wir sind zukunftsorientiert, programmorientiert und die sind vergangenheitsorientiert.
Buggert schaut beeindruckt, aber auch etwas irritiert und fast schon belustigt auf die Wissenschaft, die so sehr von schriftlichen Artefakten abhängt. Artefakte, die für Radiopraktiker nur Mittel zum Zweck, Stationen auf dem Weg zum Ziel der Audiorealisation sind.
Wir müssen nicht lernen, alles zu bewahren, wir müssen wahrscheinlich auch lernen, zu vergessen. Und wenn man erlebt, wie eine Wissenschaft nachträglich hineingeht, nicht nur in dem Produktionsprozess, sondern in dem davor liegenden Schaffensprozess des Autors, nicht? Und permanent bedauert, dass da bestimmte Arbeitszeugnisse nicht aufbewahrt worden sind und kaum bedenkt, dass natürlich im konkreten Arbeitsprozess vieles gar nicht aufgezeichnet wird, sondern nur mündlich abläuft. Ich finde das dann sehr, sehr eindrucksvoll, wie dann so sehr, sehr gewissenhafte Wissenschaftler mit ihren Instrumentarien versuchen, einen Prozess zu rekonstruieren, der natürlich auch gekennzeichnet war von negativen Entscheidungen. Nicht? Also nee, das mache ich nicht, das streiche ich.
Buggert gibt aber auch zu bedenken, dass in Zukunft immer weniger Arbeitsschritte dokumentiert sein werden. Denn je mehr digital gearbeitet wird, desto weniger Material bleibt für die Nachwelt übrig.
Wenn ich jetzt am Bildschirm arbeite, dann lösche ich das und dann ist das weg. Es gibt natürlich Programme, die das alles dann irgendwie die ganzen Stufen festhalten, aber das macht jede Manuskriptseite so unübersichtlich und das gehört zum Grundwerkzeug jedes Autors dazu. Wenn er überhaupt noch schreibt, dann will er eine saubere Seite haben, nicht? Da ist die Digitalisierung der schriftlichen Prozesse ist natürlich unglaublich hilfreich. Aber für die Historiker und die Editoren, die nachträglich in die Arbeitsprozesse hineinhorchenden oder sich hineinwühlenden Wissenschaftler, ist da vieles einfach weg. Das ist gelöscht und das ist aber auch gut so. Wir sind so überflutet von Informationen, dass wir die verworfenen Informationen, die brauchen wir wirklich nicht.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler freuen sich aber erstmal über alles, was aufbewahrt worden ist. Ein großes Problem ist für sie jedoch die Zugänglichkeit der Stoffe. Denn, so ihre Kritik, es ist nicht immer einfach, an die Schätze der Rundfunkanstalten heranzukommen. Trotzdem schaut Wolfgang Lukas vorsichtig optimistisch in die Zukunft.
Schön wäre, wenn es Ansätze zu einer prototypischen, modellhaften Edition gäbe, wo man einfach zeigt, wie man mit dieser Herausforderung der Multimedialität umgeht. Weil alles beginnt ja erst, wenn es mal Modelle gibt. Und so war es in der Literaturedition und so muss es in der kritischen Audioedition auch sein.
Und auch wenn da ein steiniger Weg vor ihnen liegt, sind sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig, dass sie die Aufgabe anpacken wollen.
Anna Seibt berichtete von der Fachtagung Kritische Audioedition der Bergischen Universität Wuppertal in Kooperation mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Man geht gemeinsam ins Kino, aber wann trifft man sich schon, um miteinander Hörspiele zu hören? Noch dazu in aller Öffentlichkeit. In Leipzig ist es anders. Dort begegnet sich das Publikum mit wachsender Begeisterung seit 2014 jeden letzten Montag des Monats in der Geräuschkulisse. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die an wechselnden Orten Radiokunst präsentiert. Benjamin Junghans berichtet.
Normalerweise im Radio ist man zu Hause mit Familien oder Leute, die man kennt. Und hier, das ist ein Publikum, viele verschiedene Leute, das man zusammenhört. Das war ganz einzigartig.
Im Garten einer Buchhandlung im Leipziger Westen sitzen etwa 20 Leute. Aus zwei großen Boxen ertönen im Laufe des Abends drei Hörspiele. Die Vögel sind ebenso Teil der Geräuschkulisse wie das regelmäßige Rauschen der Straßenbahn. Auffällig ist die auf den ersten Blick chaotische Anordnung der weißen Plastestühle auf der Wiese.
Die Atmosphäre ist uns als Veranstalterin super wichtig, dass es gemütlich ist, dass es nicht so einen sehr formellen oder so einen Uni-Vortragscharakter hat. Und das machen wir schon mit der Sitzordnung. Wir sitzen in einer Hörschnecke, also so eine Art Spirale, so dass niemand vorne hinten sitzt, sich die meisten Leute irgendwie angucken.
Das Publikum bekommt so einen besonderen Fokus. Beim Hören kann man die Reaktionen der anderen beobachten. Auch wenn sich alle ihre eigenen Bilder zum Gehörten machen, ist man doch mit derselben Erzählung beschäftigt, miteinander im selben Klangraum. Martina Weber, eine der drei Kuratorinnen, erzählt von einer besonderen Geräuschkulisse.
Für mich war es ganz spannend, Susanne Sitzler als Autorin hier bei der Geräuschkulisse zu haben. Da ging es halt um die Innenansichten eines Domina-Studios. Und das Thema an sich könnte jetzt erstmal so provokant klingen, aber ich fand es halt schön, wie über so ein Stück und dieses gemeinsame Hören halt auch so eine intime Atmosphäre geschaffen wurde.
Einige schließen während der Stücke die Augen, andere starren konzentriert in die Luft. Jeder ist für sich, aber das geteilte Schweigen verbindet.
Ich habe das Gefühl, ich höre besser und intensiver, wenn ich mit anderen Leuten zusammenhöre, als wenn ich das alleine machen würde.
Aus dieser Erkenntnis heraus ist die Geräuschkulisse einst entstanden. Die Gründerin Lena Löhr erinnert sich.
Vor ungefähr 4 Jahren habe ich angefangen, mit wenigen Freundinnen und Freunden bei mir zu Hause im Wohnzimmer lange Radiostücke zu hören. Und dann haben wir uns gedacht, wir könnten das öfter machen, weil uns das irgendwie gut gefallen hat, zusammenzuhören und auch danach darüber zu sprechen und da nicht ganz alleine damit zu sein. Und da ich schon ja seit jetzt 8 Jahren einen Kulturraum in Leipzig mit betreibe, mit Veranstaltungen, sind wir dann dahin umgezogen.
Es ist eine dieser schrammeligen Industrieanlagen, die nach der Wende vom kulturellen Untergrund zu Produktionsstätten gemacht wurden. Ateliers, Bars, Clubs, im Hof sägt eine Holzwerkstatt. Der Raum ist das Tageslicht nicht gewöhnt. Eine Bar, alte Kinosessel, eine gemütliche Teppichecke. Die Geräuschkulisse ist ein gutes Beispiel für die Bedeutung solcher Offspaces in der Entwicklung neuer kultureller Formate. Mittlerweile finden die meisten Geräuschkulissen im Hostel und Garten Eden statt. Je nach Wetter wird die Hörschnecke draußen oder drinnen aufgebaut.
Wir haben so 2 Handvoll Leuten, die so regelmäßig kommen, würde ich sagen. Und die anderen, keine Ahnung, ich weiß auch teilweise gar nicht, wie die uns immer finden. Also wir hatten schon Leute, die aus anderen Städten kommen, um uns zu besuchen. So. Das sind auch manchmal ältere Leute, irgendwie zum Beispiel, als wir das Arno-Schmidt-Hörspiel von der Anna Pein im Programm hatten Anfang des Jahres. Da kam ein Ehepaar, da war der eine totaler Arno-Schmidt-Fan und sein Mann hatte das gefunden, den Flyer irgendwie. Und dadurch, dass wir ja auch so viele Themen haben und auch viele verschiedene Formen, also ja auch Klangkunst, da kommen dann natürlich auch viele aus der Musikszene, die daran interessiert sind, wechselt es auch schon sehr durch, sodass wir da verschiedene Menschen erreichen.
Die Kuratorinnen möchten in erster Linie eine große Bandbreite neuer Höreindrücke ermöglichen. Sie suchen gezielt Stücke aus, die das Publikum nicht die ganze Zeit an die Hand nehmen.
Was wir auch öfter als Feedback bekommen haben, war, dass manche Leute sich vielleicht auch mit anspruchsvolleren Stücken alleine überfordert gefühlt hätten und dann in diesem gemeinsamen Hören und der Möglichkeit, danach Fragen zu stellen, sich an ganz andere Stücke rantrauen oder durch uns vielleicht auch herangeführt werden.
Der Eintritt zur Geräuschkulisse ist kostenlos, damit die Veranstaltungen möglichst vielen Menschen zugänglich sind. Auch an diesem Abend ist das Publikum im Garten der Buchhandlung Grümmer gemischt. Ältere und Jüngere, manche zum ersten Mal, andere nach langer Zeit mal wieder. Auf dem Programm stehen 3 Hörspiele von Irina Liebmann in der Regie von Barbara Plensert aus den 80er Jahren und von heute. Beide haben in der Mitte der Hörschnecke Platz genommen. Aus den unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen der Anwesenden entwickelt sich schnell eine intensive Debatte.
Wir haben ein geistiges Niveau in diesem Land, das spottet jeder Beschreibung. Aber es gibt keine Instanzen mehr, die das überhaupt mal, also die ein Koordinatensystem haben, das mit Abstand zu betrachten. Da ist Deutschland ja auch so selbstzufrieden und auch so moralisch so wahnsinnig auf der Höhe, nicht wahr?
Der Abend schreitet voran. Als man sich mit bloßem Auge kaum mehr erkennen kann, löst sich die Hörschnecke in kleinere Gesprächsrunden mit Getränken auf. Nach dem vielen Zuhören gibt es noch einigen Redebedarf.
Ich habe da immer sehr unterschiedliche emotionale Zustände, mit denen ich so aus dieser Geräuschkulisse rausgehe. Mal irgendwie berührt, mal ja, irgendwie sehr kontrovers. Ich finde es einfach sehr spannend, dass hier oftmals die Menschen auch noch eingeladen werden, die die entsprechenden Stücke halt produziert haben und ich das Gespräch oder die Diskussion um die Stücke halt oft sehr interessant finde und ja, dem Ganzen noch irgendwie so eine zusätzliche Ebene geben.
Der Austausch mit dem Publikum ist aber auch für die Hörspielmacherinnen und Hörspielmacher ein wichtiger Moment. Carina Pesch, die jetzt mit für das Programm der Geräuschkulisse verantwortlich ist, war vorher selbst einmal als Autorin eingeladen.
Man sitzt so lange an diesem Stück und dann schickt man das einmal so über den Äther. Es erreicht auch viele Leute, aber es kommt so wenig zurück. Und es ist total schön, wenn man hier sitzt und als Autor erstmal auch irgendwie unerkannt ist und beobachten kann, ah, okay, an welchen Stellen lachen die Leute, wo freuen sie sich, wo gucken sie irgendwie komisch oder wo runzeln sie die Stirn, so das mal mitzuerleben, ist unheimlich schön und für meine eigene Arbeit auch total bereichernd. Und den Raum, den wollen wir halt schaffen.
Die Gründerin der Geräuschkulisse, Lena Löhr, hat Ethnologie studiert und ihren Forschungsschwerpunkt auf Klanganthropologie gelegt. Sie untersucht, welche Gewohnheiten das Hören der Menschen beeinflussen und wie sich diese Gewohnheiten zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten unterscheiden.
Ja, dass sich vielleicht trotz dem Individualisierungs-, Vereinzelungsprozess, mehr Dinge alleine zu machen und sich mit Maschinen zu umgeben, dann da irgendwie doch noch eine kleine Minderheit ist, die sich irgendwie zusammenfindet um eine Maschine rum, also um eine Musikanlage und ja, gemeinsam was macht und so ein bisschen gegenläufiger Prozess vielleicht auch ist, sich gemeinsam mit Sachen auseinanderzusetzen, sich kennenzulernen und irgendwie Grenzen der anderen zu erfahren.
Das war ein Beitrag von Benjamin Junghans über die Leipziger Geräuschkulisse. Die nächste Veranstaltung dieser Reihe gibt es am 27. August um 20 Uhr auf der Dachterrasse der Buchhandlung Lehmanns in Leipzig mit dem Stück Schweineheinz von und mit Hermann Bohlen. Wir kommen nun zur Vorschau auf die Hörspielpremieren, auf die Ursendungen des Monats August. Rafik Will hat die neuen Stücke gehört.
Noch bis zum 8. September läuft mit dem ARD Radio Festival ein gemeinschaftliches Abendprogramm auf den Kulturradios der ARD. Auch wenn dadurch einige feste Hörspielsendeplätze wegfallen, hält der Monat August insgesamt doch 11 Hörspielursendungen bereit. Neben Originalhörspielen und Literaturadaptionen ist auch eine Theaterbearbeitung darunter. Diese trägt den Titel Versetzung und basiert auf dem gleichnamigen Bühnenstück des Autors Thomas Melle, das Ende 2017 am Deutschen Theater Berlin uraufgeführt wurde. Die Hörspielfassung strahlt NDR Info am Sonntag, dem 5. August aus. Im Mittelpunkt des von der Regisseurin Christiane Ohaus bearbeiteten und inszenierten Textes steht ein manisch-depressiver Lehrer und sein scheiternder Versuch, die psychische Erkrankung unter Kontrolle zu halten. Dies tut er zum einen, indem er mit Medikamenten, soweit es geht, einem erneuten manischen Schub vorbeugt. Zum anderen, indem er seine Diagnose vor Kollegen, Schülern und Eltern geheim hält. Zunächst scheint alles gut zu gehen, sogar der Posten des Direktors winkt ihm. Allerdings gerät er in ein Netz aus Intrigen. Alte Gerüchte holen ihn ein und am Ende wartet statt des beruflichen Durchbruchs auf den bis dahin hochgeachteten Lehrer ein neuer Krankheitsschub. Mit der Schilderung dieses drastischen Abstiegs thematisiert Melle seine eigene Krankheit, die er schon in dem autobiografischen Roman »Die Welt im Rücken« öffentlich gemacht hat. Dadurch erklärt sich auch das Hintergrundwissen, durch das der Autor die Auswirkungen eines manischen Schubes für das Publikum nachvollziehbar machen kann. Das Hörspiel kommt ohne Erzähler aus und besteht aus kurzweilig geschriebenen Dialogen. Manche Szenenwechsel sind etwas abrupt und einige Handlungsfäden der Vorlage werden fallen gelassen, aber es handelt sich trotzdem um ein äußerst hörenswertes Stück mit teils erfrischend bösartigen Charakteren und ohne dauerhafte Sympathieträger. Der Musikwissenschaftler und Philosoph Karl Stumpf beschäftigte sich in seiner Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichten Tonpsychologie ausgiebig mit den akustischen Phänomenen der Musikwahrnehmung. Die Abhandlung diente dem Musiker, Klangkünstler und Krachmacheur Frieder Butzmann als Inspirationsquelle für seine Radioarbeit Let's Do the Stumpfkonsonanz. In dieser Produktion von Deutschlandfunk Kultur, die dort am Freitag, dem 10. August, auf dem wöchentlichen Klangkunstsendeplatz ausgestrahlt wird, absolviert der Hörer einen aus Schallwellen angelegten Übungsparcours für den Hörsinn.
4. Sprache.
Xiu.
Die Sprache treibt seltsame Blüten.
Kopfstimme, Knarrstimme, Flüsterstimme. Kopfstimme, Knarrstimme, Flüsterstimme. Ey, 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 ey.
Die äußerst kunstvoll gestaltete Sendung überzeugt mit ihrer praktischen Umsetzung theoretischen Wissens. Und in Let's Do the Stumpfkonsonanz findet man sich als Rezipient auf einem besonders prominenten Platz wieder.
Stumpf erhebt den Hörer zum zentralen Objekt. Hieraus ergibt sich die Fragestellung, auf welchen Grundlagen Hörer ihre Urteile fällen.
Das zentrale Objekt in David Zane Meyrowitz' Hörspiel Malow und der Moskauer Bombenzirkus ist hingegen Jewgeni Malow. Um diesen Privatdetektiv, der das Moskauer Pendant zu dem von Raymond Chandler kreierten Vorbild Philip Marlowe aus Los Angeles darstellt, dreht sich bereits seit 2006 eine zur Zeit der Sowjetunion spielende Krimireihe des Westdeutschen Rundfunks. Im neuesten Fall, der am 3. und 4. August auf WDR 3 und WDR 5 ausgestrahlt wird, überlebt der von Meyrowitz erfundene Haudegen einen Bombenanschlag, findet sich kurz darauf als Tatverdächtiger wieder und gerät auch noch in einen politischen Machtkampf. Bei seinen eigenen, eher unfreiwilligen Ermittlungen sowie der parallelen Durchführung eines geheimen Auftrags zeigt sich Malow so wie immer. Als geborener Verlierer, aber trotzdem nicht unterzukriegen und vor allem um keine Pointe verlegen. Herrenwitze mit Inbegriffen. Abgemildert werden sie aber durch eine gute Portion Selbstironie. Meyrowitz weiß nun mal, wie man einen Radiokrimi mit Flow hinlegt. Für seine internationalen Features und Hörspiele wurde der Autor bereits mehrfach preisgekrönt. Der Bayerische Rundfunk hält für diesen Monat unter anderem das zweiteilige Hörspiel Zutiefst da drüben bereit, die Adaption des 1891 erschienenen Romans Glabar von Joris Karl Heusmanns. Hier taucht erstmals die Figur des Schriftstellers Dürrtal auf, das literarische Alter Ego Heusmanns, der Mitbegründer der Akademie Goncourt war. In Zutiefst da drüben berichtet Dürrtal als Ich-Erzähler lang und breit von seinen Exkursionen in die düsteren Welten, von Alchemie und Satanismus, die er schließlich bereut. Die Moral der Geschichte lautet, alles Unglück der Welt kommt daher, dass die Menschen nicht ruhig zu Hause sitzen bleiben können. Labba erschien ein Jahr vor Joris Karl Heusmanns Hinwendung zum Katholizismus. Bei seiner Inszenierung beschränkt sich Michael Farin auf ein dramaturgisch angenehmes Feintuning des Textes, wo eine brachiale Bearbeitung Not getan hätte. So hingegen wird man beinahe ungefiltert mit der von Heusmanns Buchvorlage transportierten Sehnsucht nach Frömmelei und Faszination für die sogenannten schwarzen Künste konfrontiert. Und die einzige Konstante des Stücks scheint ein frauenfeindliches Weltbild zu sein. Zutiefst daneben. Die beiden Teile von Zutiefst da drüben sendet Bayern 2 am 10. und 17. August. Eine weitere Buchbearbeitung kommt als Koproduktion am Sonntag, dem 12. August auf HR2 Kultur und Deutschlandfunk Kultur. Oliver Sturms Inszenierung von Wolf Haas, 2006 erschienenem Roman Das Wetter vor 15 Jahren. Haas hat sich für die Handlung selbst als literarischen Charakter entworfen und dieses Spiel mit der Metaebene ist unterhaltsam. Die Handlung besteht aus dem Interview einer Kritikerin, die den fiktiven Wolf Haas zu einem Liebesroman befragt, der Das Wetter vor 15 Jahren heißt. Diese Erzählung in der Erzählung bricht allerdings nur selten selbst als Binnenhandlung durch. Auch wenn dieses im Wesentlichen als Dialoghörspiel präsentierte Stück hin und wieder etwas zäh wird, werden eingefleischte Wolf-Haas-Fans nach dem Hören wohl sagen:
Du, das war super. Ganz super. Du, das war super. Ganz super.
Der ARD-Radio-Tatort für diesen Monat kommt mit John von Düffels, Ein Gefühl von Sicherheit, von Radio Bremen. Zwei Nachwuchspolizisten, die gegensätzlicher nicht sein könnten, bekommen es mit einem Brandanschlag auf ein Logistikunternehmen zu tun, bei dem ein Mensch ums Leben kommt. Sie machen sich trotz ihrer Konflikte auf, gemeinsam den Fall zu lösen und tun das in flotten Dialogen, die runtergehen wie Öl und für einen Radiotatort außergewöhnlich gut geschrieben sind. Sehr empfehlenswert. Seine Runde durch die Programme der Kulturradios beginnt der Krimi am 17. August auf WDR 3. Eine Aneignung von Arthur Schnitzlers Erzählung »Die Traumnovelle« hat die Regisseurin Katja Langenbach für den Bayerischen Rundfunk unternommen. Die Vorlage wird von ihr erweitert um Interviewpassagen und Schnipsel von Fremdtexten zum Themenfeld Begehren. So gelingt es ihr, Schnitzlers Story um Eheprobleme und beinahe Seitensprünge aufzupeppen und ihre Aktualität herauszuarbeiten. Mehr zu den Hintergründen der Inszenierung erfährt man am Freitag, dem 24. August, im Anschluss an die Ursendung auf Bayern 2. Dann wird die Regisseurin Katja Langenbach dort im Gespräch zu ihrer Arbeit zu hören sein. Was passiert, wenn Menschen und Tiere die Plätze tauschen, spielt Dunja Anassus in ihrer Arbeit Menschentiere durch. Anassus verzichtet dafür auf das Szenario eines magischen Körpertauschs, stattdessen setzt sie auf zwei lose miteinander verknüpfte Handlungsstränge. Von diesen stellt sich der eine als Krimi um die Tötung eines künstlerisch begabten Zooschimpansen dar und widmet sich der Frage, ob dies wie bei einem Menschen als Mord zu werten ist. Im anderen Handlungsstrang reist ein junger Videoblogger in ein Naturschutzgebiet im afrikanischen Regenwald, um dort zu lernen, wie ein Schimpanse zu leben.
Was forschst du da so?
Ich sammle und analysiere meistens Werkzeuge, wie diese hier.
Stöcke.
This is called a digging stick.
Mit diesen Bienennest-Aushebwerkzeugen kann man zeigen, dass die Schimpansen in die Zukunft planen.
Ach.
Und dass spezifisch normative Traditionen vorliegen, was den Bau dieser Werkzeuge angeht.
Bienen?
Because they have to dig on the ground.
Wenn die Schimpansen also ein Honigbienennest angreifen werden, wird das hergestellte Werkzeug unterschiedlich von demjenigen sein, das sie sich anfertigen würden, um sogenannte stachellose Bienen auszunehmen.
This stick, as you can see, is thicker.
Wir waren imstande zu identifizieren, welche Pflanzenspezies
sie nutzen,
um
verschiedene Bienennester
auszunehmen.
How far away they are from the nest they're attacking, because it's not the same if you are making a tool from a plant which is 50 meters.
They have to dig on the ground.
Because that would mean that you are already thinking ahead. Okay, now,
dig.
In the next 50 meters, I will go and attack this nest. So
also in den nächsten 50 Metern werde ich diese Art Nest angreifen. They have to dig on the ground.
Für ihre Recherche hat Dunja Anassus selbst eine Reise in den nigerianischen Regenwald unternommen. Die dort aufgenommenen O-Töne und Atmosphären fließen in das Hörspiel ein und verleihen ihm eine besondere Lebendigkeit. Entstanden ist das Stück als Kooperation zwischen dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und Deutschlandfunk Kultur. Gesendet wird es am Sonntag, dem 26. August, auf Kulturradio vom RBB. Am selben Tag hat auf SWR 2 mit Einstiegskurs von Agnieszka Lessmann auch ein weiteres Originalhörspiel Premiere. Es handelt von einer Frau, die den unvorbereiteten Quereinstieg in den Beruf der Deutschlehrerin für Zugewanderte wagt und dabei die lange zurückliegende Migrationsgeschichte der eigenen Familie erneut durchlebt. Lessmann zeigt, ohne eine der beiden Seiten zu idealisieren, sehr einfühlsam, wie im direkten Kontakt mit neu in Deutschland angekommenen Flüchtlingen auf beiden Seiten die Vorurteile abgebaut werden können. Ein wundervolles Hörspiel, das einen Appell gegen die Kultivierung misanthropischer Gedanken setzt. Gespannt sein darf man in diesem Monat außerdem noch auf die WDR-Produktion des Teufels lange Atem, eine aus abgeschlossenen Episoden bestehende, vierteilige Krimiserie von Robert Weber, die am Montag, dem 27. August, auf WDR 5 startet.
Rafik Will stellte Ihnen die Hörspielpremieren, die Ursendungen des Monats August vor. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Sendung. Unser nächstes Hörspielmagazin im Deutschlandfunk, das gibt es am Dienstag, dem 28. August, um 20.10 Uhr. Für heute verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Michael Langer.